Wahrheit und Frieden. Es sind große Worte. Begriffe, hinter denen sich noch größere Ideen verbergen. Ideale, Prinzipien, Leitbilder, Werte, die in der Theorie eine wunderbare Symbiose bilden und die in der Praxis, also in der echten Welt, nicht selten hart aufeinanderprallen. Denn wie sagte schon Yogi Berra, in der Theorie gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In der Praxis schon. Nun ist das beileibe kein Einzelfall. Denn es gibt viele Werte, von denen wir uns ein harmonisches Zusammenspiel wünschen würden, während sie nur selten gleichzeitig zu verwirklichen sind. So wie die Ideale der Freiheit und der Gleichheit etwa. Beides sind hehre Ziele, doch leider sind sie ziemlich unvereinbar. Und das eine ist meist nur auf Kosten des anderen zu verwirklichen, wie der große Alexander de Tocqueville bereits 1835 schrieb. Denn wahre Freiheit schafft zwangsläufig Ungleichheit, wohingegen vollständige Gleichheit zur Unfreiheit führt. Doch zurück zu unserem Duo Wahrheit und Frieden. Wie sieht es damit aus? Was passiert, wenn die beiden aufeinandertreffen? Können beide koexistieren oder muss eines weichen? Klar ist erst einmal, dass beide Werte im Judentum höchste Anerkennung genießen. Es sind jüdische Konzepte, welche die Schriften und das Denken jüdischer Gelehrter, Denker und Propheten durchzogen. Und es sind wesentliche Pfeiler, auf denen unser westliches Weltbild beruht. Mehr noch, es sind beides Werte, die mit dem ewigen Selbst in Verbindung gebracht werden. So heißt es einerseits, dass Gottes Siegel die Wahrheit ist und andererseits, dass Gott auch Frieden genannt wird. Womit allerdings immer noch nichts darüber gesagt ist, was geschieht, wenn die beiden im echten Leben aufeinandertreffen. Also weder in einem philosophischen Grundlagenseminar noch in Gott selbst, sondern in den Wirren des Alltags, im Universum zwischenmenschlicher Beziehungen. Was hat dann Vorrang? Wahrheit oder Frieden? Absolut und kategorisch lässt sich solch eine Frage natürlich nicht beantworten. Und doch weiß die jüdische Tradition einen zuverlässigen Weg. Da wäre etwa die Passage von der sogenannten Sotta, die sich in der Tora findet. Dort geht es um eine Ehefrau, die von ihrem Mann der Untreue verdächtigt wird. Um herauszufinden, ob die Verdächtigungen Hand und Fuß haben oder lediglich den Fantasien des paranoiden Ehemanns entspringen, schrieb die Tora ein spezielles und ziemlich seltsames Verfahren vor. Dabei handelte es sich allerdings nicht um ein Gerichtsverfahren und es wurden auch keine Zeugen gehört, sondern es handelte sich um ein skurril anmutendes und für die Frau teils demütigendes Prozedere, das in Anwesenheit des Priesters zu Zeiten stattfand, als der Jerusalemer Tempel noch stand. Und nach dessen Abschluss die Schuld oder die Unschuld der des Ehebruchs verdächtigten Ehefrau festgestellt wurde. So seltsam, patriarchal oder antiquiert die Beschreibung dieses biblischen Verfahrens für heutige Ohren klingen mag, so tiefgreifend und revolutionär waren die Konsequenzen. Denn durch dieses Verfahren wurde sichergestellt, dass der einen Ehebruch witternde Ehemann das Gesetz nicht in die eigenen Hände nahm, dass er seine Frau nicht misshandelte, verstieß oder gar ermordete, wie dies in anderen Kulturen gang und gäbe war, sondern dass ihm die Herrschaft über das Verfahren ebenso entzogen wurde wie das Urteil selbst. Mehr noch, bei genauem Hinsehen dient das gesamte Verfahren dazu, den häuslichen Frieden wiederherzustellen. Denn was lastet schwerer auf einer Beziehung als der Verdacht der Untreue? Wie soll ein unbegründeter Verdacht entkräftet werden? Wie kann das Vertrauen zwischen den Eheleuten wiederhergestellt werden? Und wie kann der Familienfrieden wieder Einzug halten? Zum Beispiel durch ein Verfahren vor den religiösen Autoritäten, das in der Praxis quasi immer mit einer Entlastung der Ehefrau endete. Anders gesagt, es gibt keinen historisch belegten Fall, in dem die Schuld der verdächtigten Ehefrau durch dieses Verfahren bewiesen wurde. Aber das war ja auch nicht der Sinn und Zweck des Prozederes. Es ging nicht darum, den Verdacht der Untreue zu bestätigen. Und es ging auch nicht darum, die Wahrheit zu ergründen, sondern es ging darum, Frieden zu schaffen. Frieden auch auf Kosten der Wahrheit. Denn ob die Frau ihren Ehemann nun betrogen hat oder nicht, wurde in Wahrheit ja gar nicht aufgedeckt, auch wenn es den Anschein hatte. Doch damit nicht genug. Im Lauf des Verfahrens bereitete der Priester ein spezielles Getränk zu. Dafür verlas er einen Fluch, der den Namen Gottes enthielt, und löste das Pergament anschließend in einem speziell zubereiteten Wasser auf. Er löschte Gottes Namen also praktisch aus. Nun ist es im Judentum eigentlich strengstens verboten, den Namen Gottes zu zerstören, zu vernichten oder auszulöschen. Also etwa Schriftstücke mit seinem Namen wegzuwerfen oder zu verbrennen oder was auch immer. Stattdessen werden sie beerdigt oder anderweitig aufbewahrt. Hier allerdings wurde der Name ausgelöscht, und zwar bewusst, vom Priester höchstpersönlich. Unsere Weisen erklären deshalb, dass Gott in diesem speziellen Fall bereit war, einen Schritt zurückzutreten und auf seine eigene Ehre zu verzichten, um Frieden zwischen Mann und Frau zu schaffen. Wenn das kein überdeutlicher Hinweis ist, welchen Rang die Schaffung oder die Erhaltung des häuslichen Friedens im jüdischen Wertesystem einnimmt. Doch damit nicht genug. Es gibt in den jüdischen Schriften und der Tradition manche Episode, in der Gott sich mit seinen Engeln beratschlagt. In aller Regel sind dies Sinnbilder für moralische, philosophische oder politische Auseinandersetzungen. Metaphern für das Ringen um Erkenntnis. Jedenfalls handelt eine Passage davon, wie Gott auf den letzten Metern seines Schöpfungswerkes mit den Engeln darüber berät, ob er den Menschen erschaffen solle oder besser nicht. Und während die Engel der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit meinten, dass der Mensch geschaffen werden solle, lehnten die Engel der Wahrheit und des Friedens dies ab. Und was tat Gott? Er nahm den Engel der Wahrheit und schleuderte ihn auf die Erde. Anschließend schuf er den Menschen. Dass er mit dieser Aktion die übrigen Engel überraschte, dürfte uns nicht überraschen. Und obwohl diese Erzählung die unterschiedlichsten Interpretationen nach sich zog, ist eine Schlussfolgerung doch ziemlich offensichtlich. Gott war um des Menschen willen bereit, auf das Oberhaupt seines Hofstaates zu verzichten. Er war bereit, die Wahrheit preiszugeben, um den Menschen zu schaffen. Er war bereit, auf sein Siegel zu verzichten, um das Menschsein zu ermöglichen, und gab damit dem Frieden den Vorzug vor der Wahrheit. Oder anders gesagt, im Wettstreit der Ideen und im Widerstreit der Werte hat der Ewige eine fundamentale Entscheidung getroffen. Er hat die Wahrheit geopfert, für die Gerechtigkeit, für die Barmherzigkeit und vor allem für den Frieden. Das ist keine philosophische Vorentscheidung und auch keine politische und erst recht keine absolute. Denn beide Werte sind wichtig, beide sind wertvoll, beide sind elementare Pfeiler unseres Daseins. Aber es ist dennoch ein deutliches Signal, was geschieht, wenn die beiden im wahren Leben aufeinandertreffen. Wer den Vorzug erhält, wenn Menschen im Spiel sind, vor allem, wenn es um Eheleute geht oder die Familie oder Freunde oder wenn es darum geht, andere nicht zu verletzen, also Rücksicht zu nehmen, indem nicht immer und überall jede Wahrheit ausgesprochen oder wie eine Monstranz vor sich hergetragen wird. Wahrheit ist wichtig, bedeutsam, grundlegend. Aber manchmal muss auch sie einen Schritt zurücktreten, um dem Frieden Raum zu geben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wahrhaft friedlichen Schabbat. Schabbat Shalom.